Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und herzlich willkommen. Wir fahren mit unserem Osterprogramm fort. Am Mikrofon aus dem Studio begleitet Sie heute Till Janzer. In der Kirchenführung Tschechiens gibt es einen Generationenwechsel. Am 25. April wird der neue Prager Erzbischof Stanislav Pšibil, der bisherige Bischof von Litoměřice oder auf Deutsch Leitmeritz, im Rahmen einer feierlichen Messe im Veitsdom in Prag offiziell in sein Amt eingeführt. Der 54-jährige Pšibil übernimmt damit die Leitung eines der wichtigsten kirchlichen Zentren des Landes. Er folgt auf den 77-jährigen Erzbischof Jan Graupner, der das Amt seit 2022 innehatte. Caroline Richter hat mit dem neuen Oberhaupt der tschechischen Katholiken gesprochen. Dabei ging es unter anderem um die künftige Rolle der Kirche in einer zunehmend säkularen Welt und seine ersten Pläne im neuen Amt.
Heute am Mikrofon. Herr Erzbischof, was war Ihr erster Gedanke, als Sie erfahren haben, dass Sie nach Prag gehen werden und mit dem Erzbistum in der tschechischen Hauptstadt eine historisch sehr bedeutende, prestigeträchtige Diözese übernehmen werden?
Meine erste Gedanke waren, das soll nicht möglich sein, weil ich fühle mich selbst als normale Junge aus Prag. Aber ich war immer seit meiner Abitur in außer Prag, so das ist etwas überraschend für mich. Aber das ist meine persönliche und Personalfühlung, innere Fühlung. Aber ich weiß, dass man kann hören, dass über meinen Namen spricht. Und im Moment, in welchem der Heilige Vater hat mir durch nun apostolischen Nuntius gesagt, diese Ernennung, war ich überrascht, weil das kann Macht nicht über diese Stelle denken. Das ist etwas, was ist über mich, über alle Priester, welche theoretisch fähig Erzbischof von Prag zu sein.
Sie waren unlängst bei Papst Leo XIV. In Rom. Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben?
Wir haben 3/4 Stunden gesprochen und wir haben viele Themas berühren. Bezüglich Erzbistum Prag, das war nichts Spezielles, aber er hat mir mehrmal gesagt, dass heute ist sehr wichtig, mehr hören als sprechen. Und das ist sein Rezept für die Synodalität auch. Hören zu hören und nicht eigene Gedanken zuerst aussprechen. Und das war sein Rezept auch für mich. Und wenn das beendete, diese Audienz, ich habe mich gedacht, dass ich habe gemacht, nämlich so, ich habe zu viel geredet und nicht genügend gehört. So, ich muss lernen.
Tschechien gilt als eines der säkularsten Länder in der Europäischen Union. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2021 identifizierten sich nur noch 10,4% der Bevölkerung als römisch-katholisch. Wir haben gerade über Zuhören gesprochen, aber was möchten Sie den Menschen auch sagen?
Ja, so, diese Statistiken sind gut, aber das ist nicht die ganze Realität. Ich weiß, dass die tschechische Bevölkerung, die tschechische Leute denken und glauben an etwas über uns. Ja, sie haben eher Probleme oder Barrieren mit Institutionen, mit Religion, mit der Kirche, als mit dem Gott oder mit jemandem, was über uns oder wer über uns ist. Deshalb man kann sprechen über die Hoffnung, über diese Qualitäten, welche wir brauchen in unserem alltäglichen Leben. Und was ist sehr wichtig, das ist eine Atmosphäre bilden ohne scharfe Ecken, man kann sagen, ohne Streiten zwischen Leuten, die Beziehungen neu bilden und so weiter. Und wir müssen das, was uns verbindet, suchen als was ist Unterschied zwischen uns. Über dieses Thema hat auch unser Staatspräsident im Neujahr Sprache gesprochen hat. Und ich bin dafür komplett. Wir müssen suchen, was gibt uns zusammen. Und das wird auch die erste Etappe meiner Tätigkeit, also die Leute zusammen geben.
Sie haben das Jahr 2026 zum Jahr der Versöhnung erklärt und erinnern damit an die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung in den Jahren 45 und 46. Mhm. Was hat für Sie den Anstoß gegeben, sich in diesem Jahr dem Thema Versöhnung zu widmen?
Ja, das war einmal, wir haben eine Sitzung von Priesterrat in unserer Diözese und wir haben gesprochen über die Aktualitäten, was berührt die Pfarreien und die Priester mit Brüdern. Und manche, viele, haben mir gesagt, dass diese Probleme oder ungelöste Situationen aus der Vertriebungszeit oder Nachkriegszeit sind sehr lebendig, auch heute in manchen Pfarreien. Wir haben über ein Versöhnungsjahr gedacht, weil im Anlass von 80 Jahren nach der Vertreibung im 1946. Und ich habe Angst gehabt, dass viele Leute, viele Gläubigen werden reagieren, so das ist also alte Geschichte schon, das ist eine Ausziehung der Toten aus dem Grab und so weiter und so weiter. Aber ich habe getroffen viele lebendige und positive Rückmeldungen oder Antworten und ich sehe, das ist sehr lebendige Sache, sich zu versöhnen. Das ist nicht nur Vergebung, aber Versöhnung. Das ist zweiseitig. Nicht nur ich vergebe und jemand mir vergibt, aber wir wollen für eine Versöhnung bilden. Und das ist für mich und diese Aktivität ist über die Versöhnung als geistliche Aktivität. Und das ist Versöhnung zwischen mir und mir, das heißt innere Versöhnung, annehmen alle Limiten, alle Beschränkungen, welche sind in meinem Leben, dann zwischen uns, ja, Nachbarn im Dorf, in der Pfarrei, in Gesellschaft und so weiter und dann auch diese historische Versöhnung mit Leuten, welche haben in unseren Häusern gewohnt und in unserem Land gelebt. Und ich sehe, das ist sehr lebendig, lebendige Geschichte. Und oft die Leute erzählen mir die Geschichte, welche berühren ihre heutige Geschichte, ihre heutige Leben. Und davon weiß ich, das war eine Sache aus dem Heiligen Geist, man kann sagen.
Der Sudetendeutsche Tag wird dieses Jahr erstmals in Tschechien, genauer gesagt in Brünn, stattfinden.
Ja, warum nicht? Aber unser Versöhnungsjahr ist Aktivität anderer Art. Ich sage immer, das ist nicht eine Revisierung der Geschichte. Das ist Aufgabe für Historiker, bewertigen alle Sachen, was soll so und so sein und nicht sein. Das ist nicht auch eine politische Aktivität, aber das ist rein geistliche und geistige Aktivität. Das heißt, es geht um die geistige Versöhnung zwischen die Herzen, Seelen, Leuten als Personen. So, das ist sehr Nachbaraktivität, diese Sudetendeutschen Tag in Brünn. Und ich beschätze, dass in Brünn ist. Das ist etwas Neues und Gutes, ich finde. Aber unsere Aktivität ist ein bisschen andere Art.
Wie stehen Sie zum sogenannten Synodalen Weg, dem gemeinsamen Reformprozess deutscher katholischer Bischöfe und Laien? Sehen Sie ihn als Chance oder als Risiko für die Einheit der Kirche?
Das ist immer beide. Wenn eine Chance gibt, das ist auch im selben Moment ist das ein bisschen Risiko. Das ist normal in unserem Leben. Ja, Sie oder Ihr Deutsche sind ausgegangen auf diesem synodalen Weg gehen. Ja, so machen Sie das für das Gut von der Kirche und die Gesellschaft, und wir werden sehen. Bei uns ist andere Atmosphäre. Wir müssen beginnen mit Zusammenhalten. Ja, mit erkennen, dass wir als Kirche können wir viele Sachen gemeinsam machen, nicht nur als einzelne Personen, sondern als Gemeinschaft, als Kirche. Und für mich persönlich Impuls ist diese Rom-Synode, diese Synode über Synodalität. Und mir gefällt sehr das Logo von dieser Synode, wo Bischof ist nicht am Anfang oder am Ende des Volkgottes, aber in der Mitte. Mhm. Und dort finde ich auch meinen Platz für bischöflichen Dienst. Werden in Mitte und zusammen nicht nur arbeiten, aber zusammenleben.
Wir sind hier in Prag, der Wirkungsstätte von Jan Hus, dem bekannten Theologieprofessor und Reformator des frühen 15. Jahrhunderts. Was bedeutet Ökumene in der heutigen Zeit für Sie? Wie möchten Sie auf die protestantischen Kirchen zugehen, etwa die böhmischen Brüder und die Hussiten?
Für mich persönlich, Ökumenismus bedeutet, dass ich habe viele, viele persönliche Freunde, und ich bin überzeugt, das muss aus menschlicher Ebene wachsen, diese Religionsebene oder Konfessionsebene des Ökumenismus. Deshalb ich bin sehr froh, dass ich kann mit vielen ökumenischen Partnern das Leben teilen, man kann sagen. Und in Tag meiner Amtseinführung werden die Juden und die Ökumene für mich beten und mir Segen. So, das ist für mich Ökumene. Und Jan Hus ist ein Beispiel, wenn man über etwas spricht und wenn man gemeinsam für etwas betet, das ist nicht mehr das Problem. Jan Hus ist nicht mehr Problem für uns in ökumenische Beziehungen. Und das war dank sogenannte Hus-Kommission, das war mein Vorgänger Kardinal Wilk gemacht hat, und jetzt ist unsere gemeinsame Geschichte Jan Hus. Und ich bin überzeugt, dass viele andere Probleme, geschichtliche, können wir diese Art machen, und sie werden nicht mehr Problem bilden. Und das ist sehr nah zu dieser Versöhnung auch.
Missbrauch in der Kirche ist leider in einigen Ländern ein Thema, in Deutschland, aber auch in Tschechien. Welche Schritte planen Sie, um die Prävention und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Erzdiözese weiter zu stärken?
Bisher nicht so viel Dialog war. Das ist der erste Schritt, die Opfer zu hören. Und im Tag meines Ernennung habe ich gesagt, dass ich bin bereit zuzuhören. Und es funktioniert so. Jede Woche habe ich mindestens ein Treffen mit einem Opfer. Und das ist die erste wichtigste Schritte meiner Meinung nach. Und dann müssen wir mit dieser Pflege helfen, finanziell und andere Art auch. Und im selben Zeit sollen wir auch eine Präventionsmechanismen zu bilden. Dafür arbeiten wir jetzt, und wir zusammenarbeiten mit verschiedenen Organisationen, welche sind sehr positiv tätig in diesem Bereich.
Die Opfer von Missbrauch in der Kirche fordern unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen Expertenkommission und Einsicht in die Kirchenarchive.
Mhm. Ja, ich habe über das mit einigen schon gesprochen. Wir sollen manche Aspekte, juristische und andere, studieren, welche Art es wäre möglich. Und eine Gruppe von Opfern hat mit dem Staatspräsident getroffen. Und er hat ihnen gesagt, dass er mit mir will über dieses Thema sprechen, so dass wir auch für mich mit dem Staatspräsident sprechen und vielleicht als gemeinsame Agenda das nehmen. Und wir werden, welche Richtung kann man praktisch diese Sache machen.
Was ist Ihre Vision für die Kirche der Zukunft? Welche Rolle soll sie in der Gesellschaft einnehmen? Kann sie unterstützen, tätig sein oder gar kritisieren?
Die Kirche ist eine Minderheit heute, die katholische Kirche in unserer Gesellschaft. So, wir sollen sein eher als Salz der Erde oder Licht der Welt sein, eine kreative Minderheit als eine politische Kraft oder sowas oder quasi politische Kraft. Und mit diesen kleinen Taten und kleinen Lebensschritten für unsere Wohl und für Wohl der Gesellschaft etwas machen. Das ist meine Vision. Und wir müssen anfangen mit Restaurierung guter Beziehungen zwischen Menschen. Das ist auch mein Bischof-Wahlspruch, Pax Vobis, Friede sei mit euch. Und dann, wir sollen als Geber der Freude und Hoffnung sein. Das finde ich sehr wichtig.
Was kann die europäische Kirche, was kann die Kirche in anderen Ländern von der tschechischen Kirche lernen?
Vielleicht das habe ich jetzt gesagt, dass wir nicht mehr eine Kulturkraft oder politische Kraftorganisation sind, aber wir sind eine und sollen eine kreative Minderheit sein. Und in diesem Bild der Kirche sehe ich die Zukunft auch für ganz Europa.
Freuen Sie sich schon auf die Einweihung der neuen Orgel im Veitsdom im Juni?
Oh, ja, natürlich, weil seit meiner Kindheit ich habe Orgel gespielt und fast jetzt vor unserem Gespräch war ich in der Kathedrale und das wird etwas Tolles, wirklich etwas, was wir in der ganzen Tschechischen Republik nicht haben. Ja, und die Orgel ist herrlich. Und das wird für mich eine Freude, diese Orgel zu hören und auch diese Orgel weihen zu können.
Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Erzbischof.
Danke auch.
Soweit der neue Prager Erzbischof Stanislav Pschibyl. Caroline Richter stellte die Fragen. Wir tauchen nun ein in die Geschichte. Der Untergang der Habsburger Monarchie im Jahr 1918 hatte Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen. Nicht alle begrüßten die neu entstandenen Staaten, in denen sie nun leben mussten, und viele Familien waren durch die neuen Staatsgrenzen getrennt. Und noch in den 1920er Jahren wurden geistig Behinderte aus Österreich wider Willen in die Tschechoslowakei deportiert. Offizielle Begründung war das sogenannte Heimatrecht, das viele dieser Menschen noch im Nachbarstaat hatten. Jakub Šiška berichtet über den Fall des Künstlers Rudolf Kalbach. Sie hören eine Wiederholung vom März 2014.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Fantastisch, Rudolf Kalwach. Unter diesem Titel veranstaltete 2012 das Leopold-Museum in Wien die erste umfassende Präsentation dieses bis dahin vergessenen Malers. Museumsdirektor Tobias Natter bezeichnete Kalwach als Ikarus zwischen Jugendstil und Expressionismus. Während andere Künstler dieser Zeit wie Oskar Kokoschka oder Egon Schiele in einem Atemzug mit den größten Künstlern des 20. Jahrhunderts genannt werden, geriet Kalwach in Vergessenheit. Grund dafür könnte sein, dass ihm wegen seiner Krankheit nur eine kurze Zeit des aktiven Schaffens gegönnt war. Anlässlich der umfangreichen Ausstellung wurde natürlich auch die Lebensgeschichte des Künstlers dokumentiert. Dabei wurde dann etwas bekannt, was auch die Historiker überraschte. Der gebürtige Österreicher starb 1932 in einer psychiatrischen Anstalt in der Tschechoslowakei, ohne jemals zuvor in Böhmen gelebt zu haben oder auch nur ein Wort Tschechisch zu können. Marek Kerles ist Journalist und Mitarbeiter der Tageszeitung Lidové Noviny. Er hat die Geschichte recherchiert und veröffentlicht.
Rudolf Kalwach lebte zunächst in Wien. Dort hat er studiert. Dann ist er nach Triest gegangen, wo sein Vater als Eisenbahner eingesetzt war. Das Einzige, was Kalwach mit Böhmen verband, war der Geburtsort seines Vaters. Rychnov nad Kněžnou, Reichenau an der Kniešna. Dort verbrachte Kalwachs Vater jedoch nur das erste Jahr seines Lebens. Dann zog die Familie nach Wien und pflegte keine Kontakte mehr nach Böhmen. Kalwachs Mutter sowie er selbst waren in Wien geboren. Die vielversprechende Karriere des jungen Malers wurde jedoch bald durch seine psychische Krankheit beeinträchtigt. 1912 musste er mit 30 Jahren zum ersten Mal wegen Schizophrenie in die Wiener Anstalt am Steinhof eingeliefert werden. Dies wiederholte sich mehrere Male bis ins Jahr 1921. Dann musste er dauerhaft untergebracht werden. 5 Jahre später wurde er jedoch wieder seines Willens in die psychiatrische Klinik bei Kosmonosse bei Jungbunzlau abgeschoben. Dort starb Kalwach 6 Jahre später.
Kalwach wurde aufgrund des sogenannten Heimatrechts in die Tschechoslowakei abgeschoben. Dies wurde in der Habsburger Monarchie 1849 eingeführt und ging von einer progressiven Idee aus. Jeder Bürger musste in einer Gemeinde gemeldet sein, diese garantierte ihm dann grundlegende soziale Sicherheit. Darunter verstand man vor allem den Anspruch auf ungestörten Aufenthalt und Armenpflege im Notfall. Das Heimatrecht erhielt man bei der Geburt, es orientierte sich am Recht des Vaters. Nach dem Zerfall der Monarchie übernahmen sowohl Österreich als auch die Tschechoslowakei das System des Heimatrechts. Die Bestimmung galt in beiden Staaten bis zum Zweiten Weltkrieg, danach wurde sie durch neue Sozialgesetze ersetzt. Sie hatte jedoch auch eine Schwachstelle. Wenn jemand aus seiner heimatlichen Gemeinde auszog und jahrelang an einem anderen Ort lebte, sollte er eigentlich an einem neuen Wohnort das Heimatrecht beantragen. Sonst konnte es passieren, dass er bei finanziellen Problemen oder im Alter zurückgeschickt wurde. Die Behörden kamen jedoch den Zugezogenen nur sehr ungern entgegen, besonders dann, wenn es sich um Arme handelte. Kalwachs Vater erhielt beispielsweise das Heimatrecht in Wien erst mit 54 Jahren und wahrscheinlich nur, weil er Staatsangestellter war. Er musste dafür auch 406 Kronen entrichten, eine relativ hohe Summe. Allerdings ging das neue Heimatrecht nicht auf seinen Sohn über. Kalwach hätte dies selbst beantragen müssen. Ob er diesen Schritt unternommen habe, bleibt unklar, sagt der Journalist.
Als Kalwach bereits dauerhaft in der Anstalt am Steinhof in Wien untergebracht war, stellten die österreichischen Behörden fest, dass er sein Heimatrecht eigentlich in der ostböhmischen Stadt Reichenau an der Kniešna hatte. Dies bedeutete zugleich, dass Kalwach tschechoslowakischer Staatsbürger war, auch wenn er dort nie zuvor gewesen war und fast sein ganzes Leben in Österreich verbracht hatte. Der Wiener Gerichtshof hat dann entschieden, dass sich seine Heimatgemeinde Reichenau um Kalwach kümmern müsse. Diese besorgte dann für den kranken Maler Platz in der nächstgelegenen Anstalt und die war in Kosmonosse.
Léčebna vzdálená od té domovské dobce, což byly právě Kosmonosy. So gelangte der früher erfolgreiche Künstler, dem die Krankheit die Arbeit nicht mehr ermöglichte, am 30. Juni 1926 in die Tschechoslowakei. Und nicht nur er. Mit ihm kamen weitere 11 geistig Behinderten aus Österreich nach Kosmonosy. Sie alle hatten im Einzugsgebiet der Anstalt ihr Heimatrecht. Der dortige Arzt und Amateurhistoriker Milan Novák fand im Archiv der Anstalt heraus, dass auch diese Österreicher gar nicht tschechisch konnten und in eine gänzlich fremde Umgebung gelangten. Es war auch Novák, der dem Leopold-Museum in Wien half, die Details über das letzte Kapitel von Kalvachs Leben zu rekonstruieren. Dabei hat er ein bisher unbekanntes Thema der tschechisch-österreichischen Geschichte aufgetan, betont der Journalist Kerles.
Ganz klar belegt sind diese 12 Fälle. Man kann aber annehmen, dass die tatsächliche Zahl viel höher gewesen war. Falls auch andere psychiatrische Anstalten in Österreich auf diese Weise vorgingen, könnte es sich um Hunderte von Menschen handeln. Besonders bei nicht mehr selbstständigen Patienten lohnte es sich zu überprüfen, ob sie nicht außerhalb Österreichs ihre Heimatgemeinde hatten. Man muss dazu wissen, dass zur Zeit der Monarchie jährlich tausende Menschen aus Böhmen und Mähren nach Österreich zogen und viele dort eine neue Existenz gründeten. Wie viele dann zwangsweise repatriiert wurden, ist eine offene Frage. Dazu müssten die Archive einzelner Kliniken durchgegangen werden, was einige Jahre an Arbeit kosten würde. Einige Anstalten gibt es sogar heute nicht mehr. Natürlich waren nicht nur Behinderte betroffen, es reichte ja, in eine Notlage zu gelangen oder festgenommen zu werden. Aber kein Historiker, den ich befragt habe, wusste etwas über das Thema.
Die Erkrankten hunderte von Kilometern in ein fremdes Land zu schicken, scheint aus heutiger Sicht sehr grausam zu sein. Als ob heute ein behinderter Tscheche in die Ukraine gebracht wird, nur weil dort sein Großvater geboren wurde, vergleicht Marek Kerles. Zugleich fügt er aber hinzu, dass es damals wahrscheinlich kein großes Aufsehen auslöste. Die Tschechoslowakei erkannte das Heimatrecht an und nahm sich dieser Pflege an. Erstaunlicherweise waren auch die Verwandten der Betroffenen damit einverstanden, zumindest im Fall von Kalvach. Die Korrespondenz zwischen Kalvachs Vater und dem Gerichtshof in Reichenau ist nämlich erhalten geblieben. Aus dieser lässt sich entnehmen, dass Kalvach Senior froh war, dass sein Sohn in ein zivilisiertes und reiches Land kam. Der Tschechoslowakei ging es nämlich in der Zwischenkriegszeit wirtschaftlich deutlich besser als Österreich und dem entsprachen wahrscheinlich auch die Bedingungen in den Anstalten für geistig Behinderte. Natürlich stellte sich auch die Frage, ob die ungewollte Repatriierung auch umgekehrt verlief, also aus der Tschechoslowakei nach Österreich. Grundsätzlich wäre dies möglich, denn die Anerkennung des Heimatrechts war beiderseitig. Die Wanderung vor dem Ersten Weltkrieg verlief aber in eine Richtung, ins Herz der Monarchie. Österreicher, die sich in den böhmischen Ländern aufhielten, zogen vermutlich nach der Entstehung der Tschechoslowakei freiwillig zurück. Aber da es sich um ein durchaus unerforschtes Thema handelt, ist die Entdeckung eines vergessenen Genies, der nach Österreich geschickt wurde, durchaus noch möglich.
Und das war unsere Sendung am Ostersamstag. Am Sonntag haben wir für Sie Musik. Sie hören und erfahren mehr über die Missa Solemnis in C-Dur für Festo Resurrectionis, die Jakob Jan Ripper geschrieben hat. Das war Radio Prag International, der Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.